dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 142. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
Ja, sicher. Das waren sogar zwei Weine, die wir gehabt haben, nämlich den grünen Veltliner und den Riesling von der Ried Brandstadt von Melanie und Martin Muttenthaler. Wir haben die beiden im Spitzergraben besucht und ein bisschen mit einer plaudert, was sie so die letzten Jahre getan hat und die beiden Weine verkostet, und das war schon richtig, richtig geil.
Absolut. Natürlich eine super spannende Geschichte dazu, auch wie das Ganze gemacht wird. Also die Voll. Arbeit, die da drinnen steckt in diesen Trockensteinmauern der steilen Spitzergraben Weinberge, ist absoluter Wahnsinn.
Aber das ja, der hat es eigentlich nicht gemacht.
Der Martin hat gesagt, das machst du einfach aus Liebe, weil es dir taugt und nicht wegen dem Geld. Und Du kriegst natürlich viel raus damit, also die Weine sind schon einfach absoluter Wahnsinn, aber so ganz rational kannst du das dann nicht erklären.
Nein, das musst du schon wirklich wollen. Genau, pure Leidenschaft und anders geht das nicht, anders darfst du das wirklich nicht machen.
Ja. Genau. Ja, und super cool war es natürlich auch, dass wir diesmal die Melanie dabei gehabt Voll. Haben. Das hat mich auch sehr gefreut.
Ja, richtig spannend, da die Geschichte, wie sie die kennengelernt haben.
Ganz genau, und dann Voll mit cool. ihr so ein bisschen über diese wirtschaftlichen Aspekte zu diskutieren, weil mit Martin haben wir beim letzten Mal schon und auch dieses Mal wieder sehr viel über die weinbaulichen Aspekte natürlich, diskutiert. Ja. Aber mit der Melanie über das Thema Vertrieb zu reden und so weiter, ich finde das auch immer extrem spannend. Das ist einfach eine Komponente, die du beim Wein immer dabei hast. Du kommst fast gar nicht aus, wenn du wirklich als Winzer agieren willst, wenn du nicht Fassverkauf oder sowas in der Richtung machst. Und dementsprechend immer wieder spannend, da die Perspektiven zu zeigen.
Stimmt, ja. War nochmal was ganz anderes, hast du recht. Genau. Ja.
Gut, weil ich vorletzte Woche drauf war, hast du diese Woche wieder was mitgebracht.
Richtig.
Okay.
Und schauen wir mal, was du riechst, weil mein Herz schon an der Stimme.
Es ist Rotwein. Meine Nase arbeitet halt nicht ganz so gut wie normalerweise. Also man kann man vielleicht diese Erkältung nicht ganz absprechen. Also ihr werdet es auch hören. Ich hoffe, ihr hört es aus, die Stimme. Ich werde nicht so viel reden.
Halt, damit es ist halt einmal eine andere Stimme, mein Gott.
Ich weiß nicht, vielleicht merkt es. Vielleicht muss ich jetzt immer tief reden.
Das Gute ist, dass eben meine Folge ist. Das heißt, du musst jetzt nur am Anfang ein bisschen verkosten. Schauen wir mal, wo du hinkommst und dann... Dann erzähl ich dir die Geschichte. Also.
Ich hätte wirklich gehandicapt. Aber gut, schauen wir uns das einmal an. Also wie schon gesagt, wir haben hier Rotwein im Glas. Ich mache das jetzt einmal, was ich im Glas habe, nur ein bisschen detaillierter als normalerweise, weil ich zumindest sehen durch den
Normal. Red nur über das, was du sehen kannst. Alles andere ist wurscht.
Also wir sind tatsächlich relativ klar und relativ durchsichtiger. Also wir haben keinen dunklen Kern im Glas und das schaut auch jetzt so farbentechnisch nicht unbedingt alt aus.
Soweit, so korrekt. Tja. Schau, was man da alles machen kann, wenn man nur eine schaut.
Absoluter Wahnsinn, wenn man sich einmal so ein bisschen drauf konzentriert, ja. Und wir haben funky Josephinenhüttergläser.
Ja, ich finde, ich habe es nämlich vorher im großen Glas gehabt, ich habe es im kleinen Mark Thomas Glas gehabt, habe dann die Josephinenhütte genommen, weil da finde ich die Nasen gerade am schönsten rauskommt. Aber das geht in alle, aber es braucht jetzt nicht unbedingt das voluminöseste riesige Glas.
Okay.
Und in dem war die Nasen halt für mich jetzt da am schönsten, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir wieder mal ein anderes Glas.
Sehr gut, ich schaue mal, was passiert da jetzt.
Yes.
Na, bis ich was rieche. Okay.
Siehst es. Also wenn du da nichts riechst, dann hätte ich mir jetzt zu gemacht.
Ja. Na, bis ich was geht. Aber ich fürchte, die subtilen Nuancen werden halt nichts werden. Aber das Erste, was ich so in der Nase habe, ist so dieses, also eindeutige Kräuterthema, das drüber liegt, so ein bisschen was Ledriges. Also man hört schon raus, das Thema Frucht ist da jetzt nicht an vorderster Front.
Das ist spannend, das liegt ein bisschen an dir, glaube ich.
Okay. Hi, mein Name ist Kedi. Ich rieche heute nichts.
Also die Kräuternuancen, du hast vollkommen recht. Also dieses leicht ledrige bin ich voll bei dir.
Und das ist bei mir absolut oben drüber, über alles.
Mhm. Spannend, aber riechst Frucht?
Also ein bisschen dieses Cola-Nuss-Thema, das habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, das liegt anscheinend auch daran, wenn Mazeration Carbonik hat.
Mhm. Ja,
für mich zumindest.
Ich verstehe, was du meinst, ja. Haben wir da zwar nicht, aber ich verstehe, was du meinst, nämlich, dass das so leicht so ein bisschen in dieses Thema reingeht, ja.
Genau, und es dürfte irgendwas mit Maturation zum tun haben. Ich werde das nur herausfinden, was für mich, weil das ist eine sehr distinktive Note, die ich öfter habe. Und ich muss nur herausfinden, wo genau das dann hängt quasi.
Spannend. Also welche
Art und Weise des Vergärens oder der Maturation. Und ich finde, so einen Graphitton haben wir da drin. Also sowas.
Ja, so eine dunkle...
So Bleistift war
das. Bleistiftgeschichte, ja. Passt mal gut rein.
So, und Frucht ist. So, da muss ich mich jetzt wirklich konzentrieren.
Nein, du nur.
Das ist lustig. Die ganzen anderen Noten gingen aber bei der Frucht drüber halt besonders
wirklich?
Hart. Ich würde sagen, es geht eher ins Dunkle tatsächlich. Also,
ja.
Alles, was ich mir so einbilden kann, dass ich rieche, ist so ein bisschen was Brombeeriges.
Mhm. Ja, also ich bin sehr. Also für mich jetzt da ohne Handicap quasi. Also für mich ist die Frucht eigentlich das, was am dominantesten ist.
What?
Ja, wirklich. Finde ich ganz so lustig. Finde ich
hochfaszinierend.
Also sehr spannend, dass du da diese Kräuternoten, die sind definitiv da. Ich finde das Graphit ist sehr, sehr schön. Du hast vollkommen recht. Das ist alles da. Das ist leicht ledriger, leicht in diese fast reduktive Noten halt so ein bisschen rein, ne? Was man da gerne mal hat. Aber ich finde, das, was mich da am meisten ins Glas einzieht, ist diese reife Frucht. Die ja offensichtlich für die da ein bisschen...
Die existiert einfach nicht.
Nicht da ist. Okay, gut. Das ist geil. Also Brombeere finde ich auch dunkel. Ja. Ich kann es nicht hundertprozentig in Richtung Brombeere hauen. Für mich ist es eher so eine eingelegte Schwarzkirsche-Weichsel-Geschichte.
Wenn dann so einkochte Brombeeren.
Ja, von mir aus einkochte Geschichten. Also ich finde, es hat...
Bovidl.
Ja, genau, so Pflaumen-Bovidl-Geschichten. Und ich finde, es hat halt so was Reifes, ein bisschen Einkochtes. Ja.
Bovidl, so.
Ja, gern.
Das passt für mich am besten
zu dem, da bin ich viel mehr dort, tatsächlich.
Weil das passt auch zu diesen... Bovidl ist einfach eine sehr intensive Note und ist auch sehr, finde ich, dunkle Note. Deswegen passt das auch zu diesem Brombeergeschichte. Also es ist nichts frisch dran, das ist einmal fix.
Wie kann man Bovidl auf Deutsch sagen?
Was ist denn das? Das ist doch quasi ganz tief eingekochte Pflaumenmarmelade, mehr oder weniger, ne?
Ja.
Konfitüre. Sorry, Germany.
aber ist da noch irgendwas dabei? Kommt da noch irgendeine Würze dazu rein oder ist das wirklich nur Pflaume eingekocht?
Ich habe es noch nie selber gemacht, auch weil ich jetzt kein riesen Bovidl-Fan bin, es sei denn, es ist in sowas wie einem Kernknödel oder so drinnen.
Aber das ist wirklich ganz tief schwarz auch irgendwie, so von dem, auf dem Geruch.
Ist es nicht geröstet und eingekocht?
Das kann sein, ja.
Also, weil ansonsten kriegst du das ja nicht hin, weil Zwetschgenmarmelade oder Pflaumenmarmelade ist was anderes. Aber es ist gefühlt, dass es... Und es ist ein Zwetschgenröster, das gibt es auch nicht. Wir sind sehr particular, was das angeht in Österreich, mit unseren Zwetschgengeschichten oder Pflaumengeschichten. Und Bovidl ist schon eine spezifische Geschichte. Googelt es.
Aber ja, nennen wir es einfach mal ganz tief eingekochte Zwetschgen-Pflaumengeschichten. Also so dunkle Frucht, die wirklich sehr einreduziert und intensiv schön ist, mit dieser Würze dazu.
Anbraten auch. Also wirklich fast so dieses Jarring. Heute bin ich ganz auf der englischen Welle, ich weiß nicht wieso.
Oh je.
Dieses, regen Sie wieder
leider
dieses Neuenglisch, komisch.
Aber ja, also gern diese eingekochten Fruchtsachen, die dunkler sind.
Ja.
Bin ich schon voll bei dir.
Okay, passt.
Nehmen wir mal einen Schluck, weil das funktioniert vielleicht besser. Schauen wir mal.
Ich finde, das ist überhaupt nicht so schlecht gerannt, wie wir heute
am Vormittag. Ich bin positivst überrascht.
Wir nehmen da jetzt am Nachmittag auf und heute am Vormittag haben wir gedacht, das wird ganz lustig. Jetzt aktuell ist die Nase gerade wieder ein bisschen freier als heute am Vormittag und dementsprechend.
Bin ich grundsätzlich zufrieden mit dir.
Wie viel Frucht hast du am Gaumen?
Genauso viel wie in der Nase.
Okay. Mhm. Ja, das ist bei mir erheblich weniger. Ich habe da ganz stark das Graphit-Thema.
Ja.
Ganz
das zieht
intensiv
sie durch.
Und zwar ganz gerade auf der Mitte quasi.
Mhm, korrekt.
Und von vorne bis hinten.
Ja.
Hinten raus haben wir so dieses Lederthema mit so ein bisschen Kräuter drüber gestreut.
Ja.
Kräuter sind getrocknet, nicht frisch.
Korrekt, ja.
Mhm. Und wirklich so Eisen und Graphit so richtig
hart. Ja, ja. Stimmt, das hat so was fast Eisenhaltiges. Mhm. Ja. Mhm. Aber der Soft in der Mitte fällt da, oder?
Davon weiß ich nichts.
Also das Hauptthema ist wahrscheinlich trotzdem die Frucht, obwohl du schon recht hast, dass dieses ganze Graphit und sehr fast eisenhaltige Thema da schon auch sehr distinktiv da ist. Und dieses Kräutrige, das halt wirklich so getrocknete Küchenkräuter, die da halt hinten rausschieben, voll.
Spannend. Weil dieses Fruchtthema habe ich wirklich auch drauf weniger. Also du musst mich hart drauf konzentrieren.
Mhm.
Bist du da bei eingekochter dunkler Frucht?
Ja, okay, ja. Gut. Wobei so, da kommt auch so ein bisschen was so in so für mich jetzt, so ein bisschen was Himbeeriges und so ein bisschen was Helleres dazu.
Habe ich null. Habe ich gar nicht. Aber das ist, glaube ich, wirklich Nasenverfassung.
Ja, glaube auch.
Gut.
Struktur. Machen wir mal das.
Genau, das geht ein bisschen besser zumindest. Und das habe ich ganz spannend gefunden jetzt.
Mhm.
Auch weil ich mich ein bisschen besser darauf konzentrieren kann, gefühlt. Und du hast schon was, das in den ganzen Gaumenbereich
geht. Ja.
Also du hast was, das einfach sofort überall ist.
Ja.
Instantly.
Voll.
Du hast dann eine sehr feine Struktur tatsächlich.
Ja.
Also das ist ganz, ganz feingliedrig, aber trotzdem hat es Volumen.
Ja.
Und das ist also eine spannende Kombination. Mhm. Also das funktioniert nicht immer. In dem Fall meiner Meinung nach funktioniert das gut. Also es ist sehr angenehm am Gaumen tatsächlich.
Ja, ja. Angenehm trifft es insgesamt gut.
Es kämpft null. Nein. Also es kämpft überhaupt gar nicht. Manche Weine, die du bringst, machen das ja. Die wollen, einen richtigen Schwertkampf ausführen mit dir. Und das will eher so
ja, das Spaß umarmte. Haben. Ja, genau. Das umarmte, das will Spaß haben, das will Saft haben. Mhm. Was sagst du so zum Tannin insgesamt? Also du hast jetzt eh schon gesagt, dass es alles sehr fein ist.
Trinkfluss ist auch voll schön. Mhm. Ja. Tannin ist genau das, was ich meine mit voll. Fein.
Es ist vollkommen richtig so seidig, finde ich.
Seidig.
Ohne, dass du irgendwas Körniges hast. Nichts, was dir wirklich irgendwie da... Also weder von der Intensität, noch auch von den einzelnen...
Was, 100%ig. Seidig ist das Wort für dieses Tannin. Du hast 0% Grobkörnigkeit, du hast eigentlich auch 0% Feinkörnigkeit. Du hast wirklich ein sehr sleekes, saftiges, rundes Bild da insgesamt.
Ja.
Die Säure ist vorhanden, super gut integriert und hat auch keine Ecken und Kanten, meiner
Sticht
Meinung nach.
Ja, sticht auch nicht außer.
Mhm. Also das ist alles insgesamt ein sehr rundes Bild. Ich habe nicht gewusst, was ich erwarten soll. Ich habe mir ein bisschen was Schwereres erwartet, wobei Alkohol schon da ist, aber nicht super intensiv, sondern so, ich weiß nicht, 13, 13,5, oder das hätte ich geschätzt.
13 hat das, glaube ich, ja.
Okay, genau. Und auch das stört mich nicht. Auch das ist super integriert. Das heißt, wir haben ja ein sehr rundes Bild insgesamt. Das ist
korrekt.
Und ich frage mich jetzt schon, was das für eine Rebsorte ist. Weil im Normalfall, wenn du so Zeug bringst, das in die Pinot-Richtung geht, ich sage nicht, dass das Pinot ist im Übrigen, aber das in die Pinot-Richtung geht,
ja.
Dann kämpft das immer mal viel mehr mit mir.
Ja, das stimmt soweit, ja.
Und warte mal, ich nehme nochmal einen Schluck, ganz kurz. Ich wollte nochmal schauen, wie es ist jetzt alterstechnisch, ob ich es irgendwie einordnen kann. Und das hat weder was distinktiv super Junges, nur hat es was distinktiv Überaltes, aber das hat schon ein bisschen Zeit zumindest gehabt, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das hat schon auch so dieses Kolanuss, dieses leicht Reduktive auch mit den Kräutern und so weiter am Gaumen.
Also ich finde, das setzt sich voll fort. Ja.
Also
ja.
Insgesamt haben wir ein sehr kontinuierliches Bild von der Nase zum Gaumen.
Ja.
Weder über frisch, nur über... Es ist schon relativ konzentriert eigentlich.
Das ist korrekt.
Es ist konzentriert, aber es hat trotzdem nicht das Problem, dass viele dieser super konzentrierten Weine haben, und zwar, dass einfach das am
einfach
Gaumen
fett ist,
zu
sind.
Ja. Nicht einmal, es gibt da Weine, die sind nicht fett und die sind trotzdem zu. Die haben zu Intensität, die haben teilweise zu Alkohol und dann aber zu wenig
Struktur. Das
glatscht
einfach
Und dann macht es einfach bam.
Ja.
Also ich hätte es irgendwie in ein wärmeres Eck gesteckt, to be honest. Einfach weil wir dieses eingekochte Fruchtthema haben, weil wir diese Kräutrigkeit haben und so weiter. Es fühlt sich aber am Gaumen jetzt nicht super warm an, nur dieser Alkohol gibt mir nur mal so ein bisschen einen Hint in die Richtung. Also es ist insgesamt sehr, sehr schön balanciert einfach.
Das stimmt,
das macht es auch nicht unbedingt leichter. Voll. Und wie schon gesagt, also so dieser allererste Blick natürlich gibt da mal so Hints Richtung, es könnte eventuell Pinot sein.
Ja.
Die Frage ist, ob es das erstens einmal ist es Pinot?
Ja.
Okay, gut. Ich hätte nämlich nicht automatisch gesagt, dass es unbedingt Pinot sein muss.
Aber es kann
es
halt,
geht halt in die Richtung, ganz genau. Und sonst würde ich das nirgends hinstecken, wo es super kalt ist, um ehrlich zu sein. Einfach, weil es so eine Wärme hat. Es sei denn, wir sind im Jahr 2018. Dann kann es überall wohnen.
Nein, wir sind nicht 18.
Wie alt ist er denn? Sag mal das einmal.
2020 ist das jetzt.
Okay, ich hätte es vielleicht auf 19 oder 18 gesetzt oder sowas in der Richtung, weil ich mir gedacht habe, weil schon so ein bisschen Alkohol und ein bisschen pushen.
Ist 20.
Spannend. Aber gut, es passt rein in die Beschreibung. Es ist wieder, es hat weder Altersnoten, noch ist es super jung. Ja. Das stimmt schon. In Österreich weiß ich nicht, wer es sagt.
Korrekt.
Das heißt, ich würde es nicht nach Österreich bringen.
Soweit so richtig.
Es kann natürlich irgendwas aus Deutschland sein. Also ich würde es nicht nach Frankreich setzen, to be honest.
Korrekt.
Okay, gut. Sind wir in Deutschland?
Korrekt, ja.
Dann sind wir irgendwo im unteren, wärmeren Eck von Deutschland, hätte
ich gesagt. Was natürlich für dich ein bisschen schwierig war jetzt, dass du da überhaupt auf Deutschland kommst, weil du ja die Frucht nicht gespürst, so richtig.
Das stimmt, weil das ist wirklich ganz oft eine Hint Richtung Deutschland. Wobei so, wie die Frucht dort daherkommt, ist es nicht das automatische, das ist ein klassischer deutscher Pinot. Klassischer deutscher Pinot geht woanders hin.
Ja, das stimmt schon. Aber du kannst schon auf Deutschland schneller kommen, wenn du diese Frucht noch dazu erhältst.
Gut.
Sag ich dann, also...
Es kann schon sein. Gut, passt. Aber wenn wir in Deutschland sind, ich glaube, weiter bei der Positionierung musst du mir helfen, weil auf die Person komme ich
nicht. Nein, auf die Person kommst du sicher nicht. Auf
also
die Person,
ohnehin nicht.
Nein, glaube ich nicht. Weil ich glaube nicht, dass du das umschirmst. Ich habe es an null umschirmt gehabt.
Bin ich sehr gespannt, wer das jetzt ist.
Aber ich werde es einfach auflösen oder müssen wir irgendwo weiter raten.
Nein, weil Deutschland und Pinot, da bin ich schon glücklich mit jetzt. kannst
du. Wir sind tatsächlich in Baden.
Okay, sehr gut.
Und zwar beim Weingut Reinhold und Cornelia Schneider. Sagt er das was?
Warte, lass mich schon nachschauen, aber ich glaube, das habe ich als Empfehlung gekriegt.
Wirklich? Also ja. Es sagt er was.
Irgendwann im letzten Herbst muss es gewesen sein, also plus minus Engelberg,
ja.
Ne?
Ja, genau, das ja, ist genau. Auch der Spätburgunder Engelberg 2020.
Herrlich, okay, passt. Das ich ist genau der Tipp, den ich gekriegt habe.
Ja, ich habe den Tipp gekriegt vom Gerd, der hat nur gesagt, die Spätburgunder anschauen, ein bisschen die Chardonnays anschauen und richtig spannend und schau dir das mal im Detail an. Mhm. Und ich habe dann auch Engelberg ausgewählt, aber das war nicht die Empfehlung in diese Richtung. Also scheinbar zwei unterschiedliche Tipps zum selben Weingut. Mhm. Ich muss sagen, hast du das davor irgendwie im Schirm gehabt?
Weil nein,
null.
0%.
Noch nie gehört gehabt.
Und ich glaube, es war auch nicht super, super, super easy zum kriegen, deswegen habe ich es bis jetzt einfach noch nicht bestellt gehabt.
Ja, kriegen geht. Es gibt es bei Lobenbergs. Gut schon.
Wirklich?
Aber sonst findet man relativ wenig dazu. Also die Backstory ist nicht wahnsinnig viel verfügbar. Findest du ein bisschen was online bei einer auf der Homepage selbst. Aber musst dann ein bisschen graben, dass du überhaupt einmal so irgendwas findest. Mhm. Und die haben mir das halt einfach mal mitbestellt irgendwann und haben mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal im Detail an. Und habe es halt von der Stilistik doch sehr, sehr spannend gefunden, weil das schon weit außerhalb unseres Scopes normalerweise ist, sage ich jetzt mal.
Stimmt, ja.
Weil das ist nicht die Stilistik, die wir normal trinken. Das habe ich spannend gefunden, weil es ganz anders ist. Und auch die Geschichte, wie du dann hören wirst, ist doch eine, die sehr, sehr spannend ist. Deswegen wollte ich das unbedingt mitbringen, weil es halt eine coole Empfehlung ist. Mhm. Und ja, jetzt kannst du dich mal auf die Geschichte freuen von Reinhold und Cornelia Schneider.
Let's
siehst go. Schon, wir haben beide Vornamen auch schon im Namen des Weinguts drinnen. Das ist auch schon ein kleiner Hinweis, wie alt das Ganze eigentlich ist, weil Jana geht es eigentlich sehr, sehr stark um den Begriff der Tradition.
Ah, okay.
Dabei ist das Weingut selber eben nicht so alt. Das Weingut selber ist erst 1981 gegründet worden. Der Ursprung des Betriebs war eigentlich eine Holzhandlung.
Holzhandlung?
Aber so richtig im großen Stil. Ja. Mhm. Da ist mit dem Pferdefuhrwerk Holz aus dem Schwarzwald geholt worden und weiterverarbeitet worden. Und du siehst da heute noch am Etikett die Pferdefuhrwerke vor dem Hof drauf.
Ah, ja.
Kann er das sogar kurz sagen?
Moment. Ja, sag mal das einmal.
Mhm. Here you go. Sehr, sehr klassisches Etikett. Du siehst diese Pferdefuhrwerke vorne drauf. Und das Spannende war halt, dass diese Pferdefuhrwerker und Fuhrwerkerinnen, wahrscheinlich eher Fuhrwerker, die sind halt damals nicht als Arbeiter, Arbeiterinnen hinkommen und haben dort gearbeitet, sondern die haben auch dort gewohnt.
Ah, ja.
Das heißt, du hast quasi wirklich ein großes Unternehmen gehabt, das die ganzen Fuhrwerker angestellt hat, die halt das Holz geholt haben und das ist dann weiterverkauft worden und weiterverarbeitet worden. Entsprechend hast du auch relativ viel Platz an diesem Hof in Endingen braucht. Es war ein riesiger Betrieb einfach. Und ein riesiger Betrieb, gerade zu der Zeit, wo wir da jetzt sind, das war um 1900, ne? Riesiger Betrieb heißt damals auch Wein. Aber gut. Gar nicht aus dem, dass du sagst, ja passt jetzt hobbymäßig oder spaßmäßig. Oder
du brauchst es für die Leute.
Genau, du brauchst es für die Leute.
Natürlich.
Einfach als Lebensmittel im Endeffekt. Ne? Und es hat halt als Verpflegung fürs Personal und auch für die Gastwirtschaft, also sie haben eine Gastwirtschaft auch dabei gehabt, weil klar, du hast so viel Leute,
gut, macht
da,
ja Sinn.
Genau, hast eben ein bisschen Wein gehabt. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, damals um 1900 war das natürlich alles Fasswein. Erst sehr langsam ist dann das Thema Flaschenweine aufgekommen.
Die Fässer siehst du am Etikett, ne?
Genau, die Fässer siehst du am Etikett. Und nachdem dieses Flaschenwein-Thema aufgekommen ist, ist natürlich auch das Thema Genossenschaften aufgekommen. Das war damals preislich einfach extrem lohnend, also ganz anders als heute, hat der Alexander gemeint. Der Alexander, Sohn von Reinhold und Cornelia Schneider, mit dem habe ich telefoniert im Vorfeld und der hat ihm gesagt, ja, der Großvater hat dann entschieden, dass er eigentlich nichts mehr mit Holzhandel machen will, wie er das übernommen hat. Und es hat ihm halt einfach nicht interessiert. Und der hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg den Betrieb auf Bullenmast, also als Viehzucht, umgestellt.
Wirklich?
Und hat damals 80 Bullen gehabt, also wieder sehr, sehr groß. Ne? 80 Bullen, das ist schon ein riesiger Betrieb wieder.
Das ist ein richtig hartes Business.
Ein richtig hartes Business, ja. Und der Großvater war aber technisch jetzt nicht wahnsinnig versiert und noch dazu kriegsversehrt. Deswegen war klar, dass der Papa, also der Reinhold Schneider, relativ früh da gleich mithelfen muss, weil die haben halt Arbeitskraft gebraucht im Endeffekt. Und der Reinhold hat dann mit 14 Jahren damals den Traktorführerschein gemacht und ist halt früh eben dazugekommen zum Betrieb. Allerdings war sein Thema wieder das der Viehzucht nicht.
Okay.
Also es zieht sich so ein bisschen durch die Generationen, dass das, was die Elterngeneration entscheidet, was wir jetzt machen, hat der Nächsten nicht hundertprozentig so wirklich reinpasst. Und der Reinhold hat dann die Cornelia, seine Frau, kennengelernt. Die war damals Arzthelferin und ihr Chef war ein sehr frankophiler und weininteressierter Mensch.
Ah.
Und das war so dieser erste Berührungspunkt für Reinhold und Cornelia mit qualitativ hochwertigem Wein. Mhm. Na, weil Wein ja so ein bisschen geben hat es immer, aber jetzt hochwertig und in der Qualität hast du halt keinen Zugang gehabt damals, das hast du nicht leisten können, das war absolutes Luxusgut. Und über die Connection quasi, der hat so ein bisschen über Kasernen von Frankreich quasi da irgendwie Wein rübergeschmuggelt gekriegt, weil das war gar nicht so einfach damals, beziehungsweise einfach wirklich nicht leistbar. Und der hat halt das dann so ein bisschen einer mal gezeigt, was da alles gibt. Und wir sind da in der Nachkriegszeit, ne? Das ist alles Wiederaufbau, da gibt es nichts mit, ja, wir gönnen sie jetzt mal was oder sonst was. Wenn du nicht irgendeinen Zugang hast, hast du keine Chance. Ja. Die Trauben sind zu dieser Zeit weiterhin an die Genossenschaft gegangen, einfach weil sie halt immer noch viel zu gut gezahlt haben, als dass du das nicht gemacht hast. Also, dass du da den Aufwand machst, dass du selber was draus machst, das war einfach utopisch. Warum soll ich das machen? Hast du einfach abgeben, hast einen super Preis dafür gekriegt, das hast du nebenbei rennen lassen. Und gleichzeitig war es auch gar nicht möglich, dass man irgendwie die Flächen vergrößert hätte, weil es hat halt keiner was verkauft. Die Leute haben alle an die Genossenschaft abgegeben. Das heißt, das war für alle ein lohnendes Nebengeschäft. Das heißt, jeder hat das einfach selber bewirtschaftet, seine Flächen, die er halt gehabt hat. Nebenbei, es war eine super Geschichte als Zweitgeschäft mehr oder weniger. Und du hast aber nicht die Chance gehabt, dass du jetzt da irgendwie drauf konzentriert hast und mehr Flächen kriegst. Das wäre einfach nicht möglich. Nachdem der Reinhold und die Cornelia aber irgendwas Eigenes machen wollten und eben mit dem ganzen Viehzucht-Mastbetrieb nicht hundertprozentig zurechtgekommen sind, haben sie sich dann auf was anderes spezialisiert, nämlich auf den Obstbau. Und sie haben Tafelobst, also hochqualitatives Obst, produziert. Also Äpfel, Birnen, Pflaumen, alles Mögliche.
Kirschen? Das war so ein Klassiker für da unten.
Ich weiß vor allem Äpfel. Also Äpfel war so das Hauptding. Okay. Äpfel, Birnen und Pflaumen hat mir der Alexander auch erzählt. Und er hat aber gesagt, alles Mögliche. Also wahrscheinlich haben sie auch Kirschen gehabt, aber es war auf jeden Fall nicht der Fokus auf die Kirschen.
Okay.
Nachdem es mit dem Weinthema aber schon durch den ehemaligen Chef von der Cornelia so ein bisschen angesteckt waren, wollten sie da schon mehr machen und haben dann 1981 eben das Weingut gegründet und sind aus der Genossenschaft ausgetreten. Wobei der Alexander sagt, zum Verständnis muss man das schon so erzählen, dass Obstbau damals die tragende Säule war und Weinbau nur ein Nebending. Also es hat halt dann geheißen Wein und Obstbau. Fokus war ganz klar aufs Weitere. Aber dieser erste Schritt quasi raus aus der Genossenschaft, das ist da mal passiert. Da ist mal die Gründung quasi gekommen. Gleichzeitig sind zu der Zeit halt die Preise in der Genossenschaft auch immer schlechter geworden. Also das hat immer schlechter gezahlt. Ist in den nächsten Jahren noch intensiver geworden. Das heißt, schon langsam ist dann so, hat es dann so angefangen, dass es möglich wird, dass man Flächen dazu nehmen kann. Das war dann auch so in den 90er Jahren, hat der Alexander erzählt, dass das Weingut langsam größer geworden ist. Und er erinnert sich noch gut an 1992, da war er noch ein Kind. Aber da ist der Onkel vorher noch einmal bei der Lese dabei gewesen und hat gesagt, wir müssen jetzt die Äpfel ernten, die fallen schon vom Baum runter. Und der Papa, also der Reinhold, hat gesagt, jetzt ist erstmal Lese und dann schauen wir, was noch übrig ist, wenn die Lese aus ist. Weil die Zeit ist vorbei. Also da war so quasi 92 so dieser Schritt, wo sie sich traut hat, wo wirklich dann der Weinbau wichtiger war als der Obstbau für sie und wo sie für sich zumindest sehr stärker in diese Richtung dann konzentriert haben. Und im folgenden Jahr haben sie dann den Obstbau auch verpachtet, das ist relativ schnell gegangen dann alles. Wobei sie auch heute noch viel mit alten Obstsorten spülen und vor allem Brände draus machen, aber das ist jetzt mehr ein Hobby und mehr dieses Tradition erhalten, als wie das wirklich ein Businessbereich ist. Der Alexander Schneider, wie gesagt, mit dem habe ich telefoniert, der ist in dem Familienbetrieb aufgewachsen und wie ich ihm gefragt habe, ob das klar war, dass er das mal übernimmt, hat er schmunzeln müssen und hat gesagt, naja, du fieberst da halt einfach komplett mit. Also er hat gesagt, dass als 3-4-jähriger Bub findest du halt das geil, die ganzen großen Maschinen und Traktoren. Und er hat gemeint, für ihn war immer klar, er will ja irgendwas Handwerkliches machen. Er hat sich dann kurz einmal das Thema Metzgerei, also Fleischerei, angeschaut. Das hätte ihn auch interessiert. Also da hat er mal so, hat er erzählt, wie es als junge Burm quasi dazugeschaut haben, mal durchs Fenster und gesehen haben, wie das alles funktioniert. Und das hat ihm schon auch so ein bisschen fasziniert.
Lustig, also doch wieder zurück Richtung Rinder, so wieder
oben. Ja, genau. Also das ist, diese Leidenschaft ist schon irgendwo da. Aber es war dann relativ schnell klar, nein, er will schon wirklich was mit Wein machen und will Winzer werden. Und diese Leidenschaft der Eltern hat bei ihm im Vergleich zu den restlichen Generationen schon funktioniert, dass sie halt übergeschwappt ist quasi.
Endlich.
Genau, endlich hat das einmal funktioniert. Und er hat gesagt, du musst halt verstehen, dass viele Weinbetriebe sind mittlerweile für ihn schon sehr abgehoben und glauben, sie sind jetzt da die Superstars, weil es Winzer sind. Er hat gesagt, wir sind Bauern. Also er kommt schon aus dieser Ecke, dass es ihm ums Handwerk geht, nicht um das, dass er jetzt sagt, boah, schaut's mir an, wie geil, dass da mein Produkt in einer Flasche ist, wo mein Name draufsteht oder sonst was. Ja.
Steht da sein Name da drauf?
Ja, genau. Aber zumindest der Familienname. Ne? Und diese Faszination ist dann eben weitergegangen. Also logischerweise hat er nach der Schulausbildung auch seine Ausbildung zum Winzer gemacht. Mhm. Und zwar beim Weingut Friedrich Becker in der Südpfalz.
Ah.
Auch ein sehr bekannter Betrieb insgesamt, der spezialisiert auf Pinot ist. Mhm. Also man sieht schon, die Eltern haben schon gewusst, in welche Richtung sie dann das weitermachen wollen und haben ihn schon in diese Richtung ein bisschen gestoßen, sagen wir mal so. Mhm. Und er hat gesagt, das war für ihn schon eine Erfahrung, weil er hat gesagt, er war damals halt 16, mhm. Handys sind gerade ganz neu gewesen, also hat es per se noch nicht so hundertprozentig gegeben und er war halt auf einmal ganz weit weg von daheim.
Mhm.
Und das Weingut in der Südpfalz, also das Weingut Friedrich Becker, liegt direkt in Schweigen, also direkt an der Grenze.
Ah, ja.
Und er hat gesagt, das war schon einmal was ganz anderes. Da wirst du schon plötzlich halt erwachsen, mhm. so von einem auf den anderen Tag. Und gleichzeitig hat er gemeint, dort hat er auch gesehen, wie gut es ihm daheim eigentlich geht. Mhm. Also er hat schon wieder realisiert, dass es ihm schon sehr taugt, wie das bei einer daheim alles ist, wie diese Landschaft, diese Umgebung ist. Also dieses Heimatgefühl ist da schon nochmal stärker rausgekommen mhm. bei ihm. Und ja, dieses ganze traditionelle Grundhandwerk, das er beim Friedrich Becker gelernt hat, das hat er daheim natürlich auch mitgekriegt vom Papa. Wobei man sagen muss, der hat keine Ausbildung in die Richtung gemacht, sondern eigentlich alles nur von den Generationen davor weitergeben gekriegt.
Wirklich?
Also nur von dem bisschen Wein, was halt so nebenbei gemacht worden ist und an die Genossenschaft abgeliefert worden ist, hat der halt sich irgendwie da herangehandelt, das mehr zu verstehen und sich halt da einfach dann reingefuchst, aber nie irgendwie wirklich eine Ausbildung in die Richtung gemacht. Und trotzdem ist das ganze Thema immer mehr in Richtung Qualitätsweinbau gegangen. Selber beibracht der Qualitätsweinbau mhm. quasi. Es ist schon super spannend, nur durch diese, oder nur, aber halt stark getrieben durch diesen Qualitätsfokus oder diesen ersten Berührungspunkt mit Qualität durch diesen Arzt, ne, mhm. wo er gesehen hat, wie geil Wein sein kann und dann wollte er halt auch unbedingt dorthin.
Ja, es sind ganz oft einzelne Menschen oder einzelne Erfahrungen, die voll. Komplett prägen.
Voll. Mhm. Und das ist auch voll gegangen. Also dieses Qualitätsthema haben die gepusht. Das ist so weit gegangen, dass dann um 1995 herum beim VDP waren, mhm. also zum VDP gekommen sind mhm. und 5 Jahre später auch schon wieder dabei waren, auszusteigen. Ich wollte natürlich wissen, wie das passiert ist, weil erstens, wie sind sie in VDP gekommen? Ne? Wir hören da eine Geschichte von einem Winzer, der eigentlich ein Obstbauer ist, der, mhm. der sich selber Qualitätsweinbau irgendwie beibringt und dann kommt irgendwie der Sohn dazu, aber halt schon alles noch sehr im Ausprobieren. Aber der Qualitätsfokus ist halt gestiegen und der Alexander sagt, naja, der VDP ist halt schon ein Verein, der Geld verdienen will. Das heißt, die haben schon Interesse gehabt, auch, dass Leute dazukommen, dass Weingüter dazukommen, weil die zahlen ja alle ein.
Okay.
Das heißt, mehr Mitglieder macht schon Sinn. Mhm. Und er hat gesagt, da muss man auch noch mal ein bisschen drauf achten, dass das in die unterschiedlichen Regionen ganz unterschiedlich ist, wie hoch da die Qualität tatsächlich ist.
Okay.
Also, weil das halt dann doch so regional wieder organisiert ist, mhm. kann es sein, dass du in manche Gebiete halt da, wo VDP draufsteht oder auch früher noch stärker natürlich VDP draufgestanden ist, wirklich nur die Spitzenbetriebe gehabt hast mhm. und woanders, wo sie halt nicht so viele Spitzenbetriebe jetzt gefunden haben, die zum VDP wollten, war halt die Qualität dann mehr so mittel da drin.
Spannend.
Und das war auch so ein bisschen was sie halt gestört hat, weil einer ist halt wirklich um diese qualitative Steigerung gegangen mhm. und das Thema VDP war halt so, ja, zuerst sagst war geil, die wollen haben, dass wir da dazukommen. Das ist ja voll super. Und dann war es für sie halt so, dass sie gemerkt haben, Baden war damals schwierig, qualitativ, da war halt viel Chance dabei. Er hat gesagt, echt, manche Betriebe war das echt schwach. Also waren Betriebe dabei, die hätten da qualitativ eigentlich nichts zum Suchen gehabt. Und er hat gesagt, ja, in der Pfalz oder so zum Beispiel ist das anders gegangen. Da sind zum Beispiel in den 90er reihenweise auch Betriebe rausgeschmissen worden, weil die Qualität nicht gestimmt hat. Mhm. Und da hat er halt gesagt, das ist für sie dann eigentlich ein Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, okay, bei uns in Baden geht da nichts weiter, das bringt nichts und auch zwischenmenschlich hat es nicht hundertprozentig so passt. Und dann haben sie gesagt, okay, passt, lassen wir das wieder. Und ein weiterer Dorn im Auge ist ja natürlich das Thema Lagenklassifizierung, mhm. weil das halt auch in vielen Fällen, sagt der Alexander, gefühlt ein bisschen zufällig ist, mhm. was da jetzt der große Lage ist und die erste Lage und was nicht. Und da hat er halt gesagt, ja, uns geht es eigentlich um die Qualität, das macht keinen Sinn. Und der Papa damals halt, und sind dann ausgestiegen und haben gesagt, okay, bringt eigentlich nichts, wir haben es probiert, war cool, war irgendwie leiwand, dass die zu uns gekommen sind und uns einmal am Schirm gehabt haben quasi. Es war für sie schon auch ein bisschen Bestätigung, glaube ich, dass sie halt einfach einmal auf einem gewissen Level waren. Aber dann haben sie gesagt, nein, das hilft uns eigentlich nicht weiter, sondern wir müssen selber schauen, wo wir bleiben und wie wir die Qualität weiter steigern. Der Alexander hat dann eigentlich geplant gehabt, dass er noch weitere Stationen macht und sich vielleicht auch im Ausland noch was anschaut. Aber dann sind zwei Dinge zusammengekommen. Nämlich einerseits haben sie die Möglichkeit gehabt, Flächen dazu zu nehmen. Mhm. Über einen Hektar Weinberge, die ein anderer Winzer, der finanziell ein bisschen angeschlagen war, verkaufen hat müssen. Und das ist zu den 8 Hektar, die sie schon gehabt haben, dazugekommen. Sprich, noch mehr, wo der Papa eigentlich schon am Anschlag war. Mhm. Entsprechend war so ein bisschen klar, dass jede Arbeitskraft, die sie jetzt irgendwie kriegen können, eigentlich brauchen. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass der Papa von Alexander eine Krebsdiagnose gekriegt hat. Oh. Damit war klar, okay, mehr Arbeit plus die Gesundheit vom Papa in der Schwebe, er muss daheim bleiben, weil geht nicht anders. Und ist dann gleich sofort 2002 im Betrieb komplett eingestiegen, hat 2002 dann auch seinen ersten Jahrgang gemacht. Der Papa hat das zum Glück alles gut überstanden.
Ja, super.
Der ist auch heute noch gemeinsam mit seiner Frau, der Cornelia, und eben mit dem Alexander die treibende Kraft am Weingut. Also alles gut, aber das war halt damals eine Situation, wo du sagst, okay, passt, jetzt bleibe ich auf jeden Fall da, es bringt nichts, wenn ich da jetzt weggehe, man kannst nicht bringen.
Ja.
Insgesamt sind die Schneiders unter Anführungszeichen an der falschen Ecke des Kaiserstuhls. Ups. Sie haben nämlich andere Lagen am nördlichen Kaiserstuhl, oft auch als Nordpol des Kaiserstuhls bezeichnet, und sie sind dafür sehr lang belächelt worden, beziehungsweise diese Gegend wird generell so ein bisschen belächelt, weil viele halt nicht gecheckt haben, dass das vielleicht in Zukunft ein großer Vorteil sein kann, weil da hat es halt extrem große Tag- und Nachtunterschiede, was die Temperatur betrifft, und kühlt halt einfach stark runter in der Nacht. Und vor ein paar Jahren hat man immer nicht gecheckt, dass das sehr, sehr gut sein kann, wenn man am nördlichsten Zipfel von einem doch recht warmen südlichen Gebiet sitzt. Ne? Oder wie es der Stuart Pickard vor 10 Jahren schon so schön gesagt hat, dass eine Rebe kein Kaktus ist und der nördlichste Zipfel des warmen Südens seine Vorteile haben kann, fiel damals kaum jemanden auf. So schön.
Herrlich.
Generell sagt Alexander, das Thema Lage ist ja per se nicht so wichtig. Erna geht es nicht so darum, große Lagennamen draufzuschreiben, sondern elegante Weine zu machen, die auch eine Zukunft haben.
Das heißt, Engelsberg ist keine Lage in dem
Engelsberg
Sinne?
Engelsberg ist eine Lage, aber es geht Erna jetzt nicht per se darum, dass da überall jetzt der Lagennamen draufsteht. Also du siehst ja, da steht Engelsberg halt unten drauf, aber nicht so wie bei anderen Weingütern, wo die Lage wirklich das Größte drauf ist oder das wirklich im Vordergrund steht, sondern das ist bei Erna halt so, steht drauf. Aber wir kommen nochmal auf die Etiketten und auf das, was da alles umsteht im Detail.
Okay, passt.
Also ja, das Lagenthema, wie gesagt, nicht einer vordergründigstes, sondern einer geht es eben um das, wie die Weine sind und wie die Weine auch in Zukunft sein können und was Sinn macht. Also der Alexander wird eine Lage sofort aufgeben, wenn er sagt, das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Nur weil das jetzt eine Lage ist, die man schon irgendwie kennt, ist ihm das jetzt relativ wurscht.
Also, wenig Sentimentalität.
Genau, also schon viel Tradition, aber bei solchen Sachen dann einen sehr klaren Zugang zu sagen, hey, das bringt nichts, wenn wir das auf Teufel komm raus quasi schauen, dass wir das irgendwie halten, nur weil das halt so eine geile Lage ist. Die Lage hat irgendwann mal irgendwer so klassifiziert zu einer Zeit, wo das Klima komplett anders war. Stimmt. Warum soll man das jetzt so weiterziehen? Also das ist so, das steht schon stark in Frage. Und deswegen meine ich, einer geht es nicht so um die Lagennamen. Worum es einer schon viel geht, ist das Thema Boden. Sie haben sehr, sehr viel Vulkanverwitterungsboden. Mhm. Also daher kommt, glaube ich, auch dieses dunkle, graffitige, was du schon angesprochen hast. Immer mit so ein bisschen Lössauflage. Und er sagt, wenn du nur Vulkanverwitterung hättest, und das sieht man rundum, wird das mittlerweile alles schon viel zu trocken. Mhm. Also das geht sich schon gar nicht mehr aus. Also insgesamt Wasser ist so das größte Thema, das größte Problemthema bei einer. Und er sagt halt, rundherum wird überall bewässert. Und das ist aus seiner Sicht halt vollkommen sinnlos. Er sagt, man muss eigentlich eher schauen, dass man Lagen findet, die zukunftsträchtig sind und dort was macht und nicht, dass man irgendwie eben auf Teufel komm raus irgendwelche Lagen bewässert, die eigentlich nicht mehr funktionieren, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Und er hat gesagt, insgesamt hat Baden eigentlich eh viel zu viel Wein und da wird in den nächsten Jahren einiges passieren, weil er sagt, seit 2015 ist die Lese jedes Jahr noch früher. Das hätte sich keiner vorstellen können, dass wir mal im August lesen und mittlerweile ist es Standard.
Stimmt, ja.
Also es ist schon heftig, sagt er, und da wird einiges noch passieren, weil das geht halt auf Dauer nicht, weil das Wasser, das kannst einerseits dann nicht mehr leisten irgendwann, dass du das alles bewässerst, beziehungsweise wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann knapp. Mhm. Insgesamt haben die Schneiders heute eine Fläche von 8,5 Hektar, die sie bewirtschaften. Es waren zwischenzeitlich schon mal mehr, auch da im Sinne der kompletten Konzentration auf die Qualität wieder ein bisschen verkleinert worden. Mhm. Sie haben eine sehr hohe Pflanzdichte, spielen ganz viel mit alten Rebbeständen, die sie gemeinsam mit Geisenheim veredeln und mit denen sie andere Flächen aufgebaut haben im Endeffekt. Mhm. Der Alexander sagt, für ihn macht es jetzt keinen Sinn, dass man einfach lauter Burgunderklone holt, sondern...
Das war meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Haben sie Spätburgunder oder haben sie...
Sie haben Spätburgunder. Also er sagt, für sie ist ganz wichtig, dass sie die Rebbestände auch vermehren, die es in Baden gibt, die sie an die Gegebenheiten in Baden angepasst haben, weil diese Genetik, die du da hast, die hat schon so viel gelernt quasi, dass das für sie viel gescheiter ist. Mhm. Und er sagt, abgesehen davon ist eh das meiste aus dem Elsass geschmuggelt worden. Also im Endeffekt sind das eh alles mehr oder weniger halt französische Klone, aber er ist halt kein Fan davon, dass man einfach irgendwo super Klone sucht und dann sagt, ja passt, jetzt machen wir das, was die dort gemacht haben, mit dem Klon, der eigentlich perfekt abgestimmt ist auf die Lage irgendwo in Frankreich zum Beispiel und holen das einfach zu uns und pflanzen es da wieder ein. Das klingt alles, wie du hörst, schon sehr viel nach Handarbeit, auch nach naturnaher Arbeit und nach Bio, vielleicht sogar biodynamisch. Aber nein, ist nicht. Das ist zwar Handarbeit und auch ein sehr naturnaher Ansatz, nur biologisch arbeiten dann sie per se nicht. Das habe ich ganz interessant gefunden. Die machen das alles konventionell und der Alexander sagt da, schau her, für mich ist Bio wiederum ein menschgemachtes Thema. Er sagt, er macht sein traditionelles Handwerk oder sie machen ein traditionelles Handwerk, da braucht er keine Zertifizierung dafür, will er gar nicht haben. Sie arbeiten zum Beispiel mit einem nicht biologisch zertifizierten Bauer seit Jahren zusammen, der einer den Kompost bringt zur Düngung und allein da, deswegen könnten sie sich gar nicht zertifizieren lassen. Müssen sie jetzt entweder den dazu bringen, dass er sich auch zertifizieren lässt oder halt mit wem anderen zusammenarbeiten. Und er sagt, das ist ihm viel wichtiger, dass er diese Zusammenarbeit aufrechterhalten kann, als wie dass er sich da unbedingt jetzt biologisch zertifiziert. Und er hat auch gesagt, am Schluss ist es für ihn schon viel Augenauswischerei, das ganze Bio-Thema. Weil er sagt, halt, da werden dann aus Brasilien irgendwelche organischen Substanzen eingeschifft. Und das ist halt dann biologisch zertifiziert, nur damit man halt Bio sein kann und Bio draufschreiben kann. Das versteht er halt nicht.
Wie steht er zu Herbiziden und Insektiziden?
Herbizide, Insektizide waren für sie nie ein Thema. Aber darüber hinaus sagt er, aus seiner Sicht nähert sich biologisch und konventionell gerade in der Spitze fast an. Da ist für ihn einfach kaum mehr Unterschied. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich finde es natürlich super spannend, weil die Seite haben wir beim Großteil unserer Betriebe natürlich noch nicht so beleuchtet gehabt.
Genau, das finde ich auch super interessant.
Und auch im Podcast noch nicht so wirklich präsentiert gekriegt, habe ich super interessant gefunden. Auch sehr spannend habe ich gefunden, er hat gesagt, bei Erna am Kaiserstuhl gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange biologische Betriebe, weil da ist nach dem Zweiten Weltkrieg recht viel von dieser Bio-Bewegung in England rübergeschwappt.
Genau.
Da hat ganz viel angefangen und der Alexander hat gesagt, das war für die ganze Region, für dieses Bewusstsein um den gesamten Pflanzenschutz sehr, sehr wichtig, weil mit der Technologisierung ist halt sehr viel Pflanzenschutz gekommen, der eigentlich ein Scheiß war. Und dadurch, dass diese Bio-Vorreiterbetriebe gegeben hat, war insgesamt mehr Verständnis da. Ne?
Also haben wir zum Beispiel bei Makalia schon mal kurz angeschnitten gehabt.
Genau. Und das sagt er halt auch, das ist aus seiner Sicht halt unendlich wichtig und deswegen ist quasi die ganze Region ein bisschen sensibilisierter auf das Gesamtthema.
Ja.
Und so ein bisschen erklärt sie für mich dann auch, warum für ihn das nicht so unterschiedlich ist. Ne? Weil halt auch die konventionell arbeiten, viel Sachen schon gesehen haben aus dem Austausch mit diesen biologischen Betrieben vom Anfang und deswegen vielleicht diese Diskrepanz gar nicht so groß ist in manchen Fällen. Auch heute gibt es noch sehr, sehr viel Dialog mit den Biobetrieben und er hat gesagt, sie kennen die Schwachstellen von Bio, die Biobetriebe kennen genauso die Schwachstellen von Erna als konventionell arbeitenden Betrieben und das wird auch nichts verteufelt. Also er sagt, das soll jeder so machen, wie er will, aber sie arbeiten da insgesamt in einem Austausch miteinander und also da passiert schon ein bisschen was untereinander, aber sie wissen genauso, okay, wir wollen das eigentlich nicht auf Teufel komm raus Bio machen und gleichzeitig die, was biologisch arbeiten, würden auch nie so arbeiten, wie sie arbeiten. Ich habe dann mit dem Alexander auch so ein bisschen über das Thema Piwis, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, diskutiert, weil sie da auch sehr, sehr viel ausprobieren.
Ah, okay.
Er hat gesagt, er hat so einen kleinen Versuchsgarten, wo sie sich spülen, wo sie sich anschauen, wie die Piwisorten funktionieren und er sagt, aktuell ist für ihn noch nichts dabei, was einem wirklich vom Hocker reißt. Weil er hat gesagt, die Sorten sind zwar gegen viel resistent, aber wenn der echte Mehl da kommt, dann haben sie auch wieder alle Probleme. Das heißt, das funktioniert für ihn noch nicht hundertprozentig. Und gleichzeitig sagt er, er glaubt, dass die Pflanze einfach viel mehr Entwicklung braucht, dass wirklich mit den Krankheiten umgekannt, dass das nicht nur einfach über die Kreuzung geht. Also er sagt halt, Piwis, ja, spannend und deswegen beobachten sie es auch. Das kann in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten sehr, sehr spannend werden. Mhm. Aber aktuell sagt der Vötter gefühlt noch die Entwicklung der Pflanze wirklich dort, wo sie steht, so ein bisschen.
Okay.
Gleichzeitig sagt er aber auch, also das Thema Züchtungen, da tut sie extrem viel. Also mal schauen, das kann auch viel schneller alles gehen, als wie man jetzt glaubt. Aber aus seiner Sicht hat das noch ein bisschen Zeit, weil du hast da noch nicht wirklich so diese Variation. Also gerade wenn du jetzt auf Pino schaust, wie viele Klone es da gibt, die Piwis, das sind halt alles, da waren noch einzelne Sachen. Die haben sich halt noch nicht in verschiedenste Varianten aufgespalten und weiterentwickelt, quasi, so sein Ansatz.
Was sagt er zur Qualität der Trauben und des Weins?
Auch qualitativ ist nichts dabei, was ihm halt vom Hocker reißt, okay, hat er gemeint. Also das war so, sein Ansatz war qualitativ nichts dabei, was ihm vom Hocker reißt. Und diese Widerstandsfähigkeit geht sich halt aus seiner Sicht nicht auf alles wiederum aus. Deswegen sagt er, okay, zahlt sich für ihn aktuell nicht aus. Mhm. Rebsortentechnisch, das haben wir vorher auch schon ein bisschen angedeutet, und wir haben sie ja auch im Glas, ist der Fokus schon sehr stark auf Spätburgunder. Mhm. Also ungefähr 50% der gesamten Rebfläche ist Pinot. Daneben haben sie vor allem noch Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder. Ein bisschen Auxerrois, Silvaner und ganz wenig Sauvignon. Mhm. Aber das ist vor allem zum Spülen.
Ja.
Insgesamt haben wir da 55.000 bis 60.000 Flaschen. Und, das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, ich muss auch sagen, das liegt sicherlich daran, dass wir in unserer Bubble, in der wir baden, trinken, sehr ausgewählte Sachen trinken. Sie haben da ein Prädikatsystem, ähnlich wie in der Wachau. War mir nicht bewusst. Ja, nein, hätte ich auch nicht gewusst.
Wir trinken einfach immer diesen badischen Landwein da.
Genau, genau. Ganze geile Zeug hat halt kein Prädikatsystem.
Aber das heißt, das hat nichts mit dem VDP zu tun?
Nein.
Das ist ein
badisches
Prädikatsystem.
Ja, das ist ganz spannend. Also, pass auf. Sie haben so Sachen wie Spätlese trocken. Das ist dann vergleichbar mit Smaragd in der Wachau.
Ja.
Das heißt, es muss mindestens 92 Öchsle haben oder halt dann 12,7 Alkohol.
Spätlese trocken, ja, für Pinot.
Ja.
Weil Spätlese trocken für Riesling kenne ich.
Ja.
Aber für, es macht ja Sinn, dass es gibt. Aber.
Nein, aber das ist dann auch nicht süß, ne?
Ja, trocken.
Ja, ja, eh. Aber.
Das ist einfach nur schwer.
Genau.
Also muss, ein genau, muss einfach nur gewisse Alkohol haben. Ja,
genau. Genau, genau. Und ich habe mal gefragt, warum sie an diesem System überhaupt noch festhalten, weil ich meine, das kann man ja schon sehr stark diskutieren. Auch.
Ja.
Und er hat gemeint, naja, sie haben einerseits einfach eine Zielgruppe an sehr klassischen Trinkern aufgebaut, die da halt schon einen Wert drauf legen. Und das kommt viel aus diesem Zugang, dass du quasi dadurch weißt, es ist nicht aufgezuckert, wann diese Klassifikation drauf ist.
Ja.
Er sagt aber selber auch, das wird auch bei einer bald verschwinden, das System. Weil mittlerweile kann halt kaum mehr was mit Spätlese trocken anfangen, weil im Großteil von Deutschland sind wir da halt in einem süßen Bereich dann bei Spätlese und deswegen checkt das überhaupt keiner.
Ja.
Und er hat gesagt, das führt schon sehr zu Verwirrung.
Aber lustig, dass dieses System gerade in so einem kühlen Gebiet so lange durchgezogen haben.
Ja.
Das finde ich ganz witzig, weil wir haben gerade vom Nordpol des Kaiserstuhls gesprochen.
Korrekt. Aber es ist ja ein kühler Teil in einem doch warmen Gebiet.
Genau. Es passt also, sehr gut zur Weinbeschreibung ganz am Anfang. Es gefällt mir insgesamt sehr gut, ja.
Generell, und das habe ich ja mal gesagt, finde ich andere ganzen Klassifikationen unendlich verwirrend. Es gibt nämlich nicht nur das Thema Spätlese, Auslese und Co.
Ja.
Sie haben auch noch eine betriebseigene Klassifizierung mit 3 Sternen. Und diese 3 Sterne geben an, dass es sich um einen großen Wein des Jahrgangs handelt.
Ah, okay. Das heißt, was einem besonders gut selber gefällt.
Genau. Dann, pass auf, gibt es aber auch noch Buchstaben wie R, C oder D, die auf Bodentypen oder aber auch auf bestimmte Ausformungen, D zum Beispiel für duftintensiven Chardonnay, abzielen.
Funky.
Und damit sie jetzt echt keiner mehr auskennt, gibt es auch noch Weine, die haben einen Buchstaben, die hätten auch noch 3 Sterne, weil es einer der besten Weine des Jahrgangs sind.
Ja.
Aber es geht sich um Etiketten nicht aus, deswegen haben das nicht. Also Tradition in aller Ehren, aber da wäre es, glaube ich, wirklich Zeit für ein bisschen eine Veränderung, um das ein bisschen verständlicher zu machen, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe sogar, ich meine, ich habe nachgelesen, ich habe auf der Website die Erklärung dazu gefunden und ich habe es trotzdem nicht verstanden.
Gerade als Neukunde tust du bei solchen betriebsinternen Sachen sehr, sehr schwer natürlich.
Korrekt.
Wenn du nicht einfach schon mitgewachsen bist mit dem Betrieb. Also dass andere Stammkunden es schätzen, sofort zu wissen, wofür D steht und wofür die 3 Sterne stehen oder 2, das ist klar. Hm. Aber wenn du halt neue Leute damit ansprechen willst, tust du es viel schwerer natürlich.
Richtig. Vielleicht schreibt man das in irgendeiner Infobox auf der Preisliste, die nochmal extra ist,
ja,
oder so.
Ja, man formuliert es aus.
Um einfach denen Leuten das zu sagen.
Ich sehe auf dem Etikett noch ein bisschen Platz.
Ja, nein, das Etikett ist glaube ich, dann gar nicht so das Thema, sondern du hast es halt in der Klassifizierung, wenn ich nur die Weine sehe, wenn ich es irgendwo online sehe oder wenn ich nur das Vorderetikett irgendwo in einem Shop sehe, habe ich dann auch die Sachen drauf. Also deswegen Rücketikett und da erklären.
Ja, das meine ich. All hinten gut. Drauf einfach.
Aber vielleicht auch mit der bisschen weniger Ausformungen, weil das sind so viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, je weniger und je klarer, desto leichter du zu denken damit.
Ja, vor allem, aber gut, das wie gesagt, vor allem, wenn man am Start ist, also am Start, vor allem, wenn man Neukunden quasi ansprechen möchte, tust du halt leichter mit Sachen, die sofort auf den ersten Blick logisch sind.
Korrekt. Und ich glaube auch, dass die Bestandskunden, dass denen das wurscht ist, wo das draufsteht, Hauptsache sie wissen, was es ist. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist so ein Thema, das, glaube ich, noch ein bisschen Erweiterung und Gedanken bedarf. Der Exportanteil, das hat mich auch sehr interessiert, weil das klingt so ein bisschen, finde ich, nach 2% Export, weil die Bezeichnungen jetzt nicht unbedingt exportfreundlich sind. Aber der Export liegt bei stattlichen 40%.
Wirklich?
Ja.
Spannend.
Der beste Markt? Japan.
Das geht nach Japan?
Ja.
Sehr interessant.
Ich habe natürlich gefragt, wie das passiert ist. Der Alexander hat gemeint, ja, das ist wirklich einfach passiert.
Ah ja.
Sie haben seit den 90ern Importeur aus Tokio. Und cool. Mittlerweile haben sogar zwei Händler dort und die waren vor kurzem auch da und haben sich das angeschaut im Rahmen der ProWein.
Nice.
Wobei sie natürlich nicht auf der ProWein sind, weil das interessiert es wiederum nicht. Aber wie die ProWein war, waren halt die japanischen Händler da und die sind halt dann einfach zu einer runtergefahren und also haben sich das im Detail angeschaut.
Vor 2 Jahren dann? Oder
genau.
Jetzt?
Nein, das war vor 2 Jahren okay. Auf der letzten ProWein. Mhm. Ja. Genau. So, und jetzt endlich zum Wein, Spätburgunder Engelsberg 2020, wie du schon richtig gesagt hast und da sehr gut deinen Tipp bekommen hast.
Aha.
Wir sind auf einem Hochplateau, da haben wir schweren Kalkmergel, diese Vulkansteinböden, teils Lössauflagen, 40 bis 50 Jahre alte Reben. Dann wird das Ganze in kleine Edelstahlkisten, sagt der Alexander, und ich denke bei unseren Hipster-Winzer natürlich an irgendwelche 8-Kilo-Kisten. Da sind wir bei den kleinen Lesekisten von 400 Kilo.
Oh.
Also die Größenverhältnisse im Kaiserstuhl sind anscheinend ein bisschen andere. Aber Spaß beiseite, Handel ist er natürlich, dann wird abgebärt, leicht angequetscht und dann gärt das Ganze im Mittel so 7 Tage, wird dann abpresst und bleibt bis zum Folgejahr, bis Mai, Juni im Edelstahltank auf der Vollhefe. Wann die malolaktische Gärung dann gerade begonnen hat und die Temperatur wieder absinkt, kommt der Wein ins Holz. 2 Drittel großes Holz, 1 Drittel ins kleine Holz und bleibt dann dort nochmal für 2 Jahre bis zur Füllung. Während du dir jetzt überlegen kannst, wie dir das taugt, erzähl dann ein bisschen was über die Zugänge und die restlichen Weine. Insgesamt ist das Thema Zeit nämlich ein ganz großes. Du hörst schon außer 2020 ist quasi jetzt der aktuelle Jahrgang für die Lagenspätburgunder. Also sie halten das schon sehr stark zurück.
Ja, voll.
Und halten insgesamt auch sehr, sehr viel zurück, weil sie verkaufen sehr, sehr gern gereiften Wein. Du kannst zum Beispiel Engelsberg ab Hof ab bis 2014 zurückbestellen. Übrigens um denselben Preis von knapp 26 Euro, wie der 2020er kostet. Das gibt es übrigens bei Lobenbergs um das gleiche Geld und bei ein paar kleineren Händlern in Deutschland. Und der Alexander hat gesagt, die Kundschaft haben das ja einfach aufgebaut über die Jahre, die gereifte Weine oder länger ausgebaute Reserven auch will. Sie haben zum Beispiel auch gerade einen Chardonnay aus 2012, der 8 Jahre Fassreife hat. Also da spüren sie wirklich Vollgas mit dem Thema. Und ich habe mir neben dem Spätburgunder natürlich auch die Chardonnays angeschaut, weil es mir auch vom lieben Gerd beides empfohlen worden ist. Fokus ist natürlich auf die Spätburgunder. Ich muss sagen, ich tue mir insgesamt mit den Pinots auch einiges leichter als mit den Chardonnays. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht, aber das ist dann wirklich nicht mehr meine Stilistik. Also das ist einfach nicht mein Ding. Wie schon vorher erwähnt, die Klassifikation aller Wachau zeigt auch, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Also es sind schon ein bisschen voluminösere Dinge.
Yep.
Und soll ja so sein, das ist absolut nicht negativ gemeint. Das ist ja halt wirklich reif, voll, rund. Es hat auch gescheit Alkohol, der sehr, sehr gut eingebunden ist, muss man schon dazu sagen.
Es ist aber auch da der Fall, finde ich.
Voll.
Du merkst so, dass der Alkohol da ist,
voll.
Aber er funktioniert auch da drinnen. Er ist schon gut eingebunden.
Genau. Aber ich glaube, wenn da halt so was Klassischeres, Wachau-thematisches zum Beispiel taugt, dann taugt da der Chardonnay auch vollgas. Also das ist schon wirklich, wirklich guter Wein und Preis-Leistung ist halt der Wahnsinn. Ne? Also die Weine bewegen sich alle, ja, weil wir sind da jetzt da quasi im Top-Level, zwischen 10 und 30 Euro. Also es ist schon sehr, sehr viel Wein fürs Geld. So, jetzt darfst du mal bewerten.
Also ich finde insgesamt, das ist so ein Wein, den kannst du mitnehmen auf eine Familienfeier und es sind absolut alle happy.
Yes.
Das kann ich garantieren. Weil das ist super, super angenehm zu trinken. Das trinkt sich leicht. Das ist jetzt nichts, wo du komplett kämpfen musst damit, wie wir vorher ganz am Anfang schon gesagt haben. Und ich bin mir sicher, das funktioniert auch für alle. Ich meine, wie schon gesagt, ich bin leicht gehandicapt mit meiner heutigen Bewertung, weil ich einfach diese Saftigkeit nicht habe, die du hast. Oder schon, du merkst schon, dass das Juice hat.
Ja, ja, aber es spürst du es halt trotzdem nicht, so wenn die Frucht nicht da ist. Ja.
Genau, zumindest das. Mein Aromenspektrum ist eingeschränkt. Aber ansonsten so, auch diese Silkiness und so weiter, das ist halt alles, das lässt sich gut trinken.
Ja.
Das hat überhaupt also ohne Ecken und Kanten jetzt irgendwie, sondern das lässt sich wunderschön einfach trinken. Voll. Und du kannst mit den Leuten reden dabei gemütlich und musst dann nicht irgendwelche riesig großen Gedanken machen über den Wein, wenn du es nicht willst.
Genau. Und gleichzeitig hat es trotzdem diese Eleganz und Feinheit, dass sich das ausgeht. Genau. Weil oft sind diese Sachen halt, wie du vorher schon gesagt hast, die erschlagen die halt dann.
Richtig, und das tut
es halt. Es hat einfach nur entweder unendlich konzentrierte Frucht oder unendlich Holz.
Genau.
Und dann der Schlag, der ist halt einfach Hauptsache, du spürst die Tanninen immer, die halt diese Rebsorte, die da drin war, eigentlich hätten. Also, so.
Und das ist richtig schön,
das ist schön
ineinander
gemacht.
Rund.
Ja.
Super.
Ja.
Voll. Und also für mich funktioniert es insgesamt schon gut. Also da habe ich überhaupt, wie schon gesagt, das ist auch was, das kannst du wirklich mitnehmen irgendwo hin, wo du eine große Menge an Menschen hast, die glücklich werden müssen, die werden glücklich. Gar kein Problem. Voll. Absolut. Punktetechnisch bin ich, das gefällt mir schon insgesamt, bei einer 9,2. Das ist super.
Ja, ich bin auch irgendwo bei einer 9,1, 9,2. Mhm. Wobei ich halt sagen muss, wenn du stilistisch in diese Richtung tendierst, dann geht das auch punktetechnisch wahrscheinlich ganz woanders hin. Also Lobenbergs zum Beispiel liegt es irgendwo bei 98 Punkten, also das ist schon sehr, sehr hoch gerankt.
Genau.
Verstehe, aber ich bin bei dir, also ich bin auch bei irgendwo einer 9,1, weil ich halt sage, für mich, mir taugt es mehr, wenn ein Wein noch mehr Ecken und Kanten hat, wenn das ein bisschen rustikaler, ein bisschen körniger daherkommt.
Ja.
Aber wenn einem sowas taugt, dann ist das schon wirklich, wirklich schick gemacht.
Absolut, genau. Also ich meine, das ist halt, ihr wisst es eh, wir bewerten schon auch immer nach dem, was uns tatsächlich schmeckt. Also das ist keine objektive Bewertungsskala.
Wir sind nicht irgendein lustiges Bewertungsinstitut. Wir müssen nicht alles nach irgendwelche...
Das darf der Stuart Pickett machen.
Genau, genau. Der wird dem wahrscheinlich auch mehr Punkte geben als wir, aber wie gesagt, das ist ein persönliches Ding, damit ihr euch orientieren könnt, was uns taugt und dann könnt ihr daraus schließen, ob euch die Sachen, die wir sonst trinken, auch taugen könnten oder nicht.
Genau, aber nur mal, das gefällt hier schon.
Voll.
Also da habe ich sonst
würde es ja da nicht stehen. Ja. Also das ist ja unser Ding, dass wir nur Sachen vorstellen, die uns wirklich taugen. Mhm. Und deswegen, ich finde, das ist ein super Wein.
Absolut.
Aber es ist nicht mein Top-Blaufränkisch, der halt noch mit mir streiten will. Ne?
Ja.
Also es ist halt einfach ein anderer Zugang. Aber es ist ein richtig cooler Wein. Absolut. Und ich meine, für 26 Euro ist das...
Auch das muss man vielleicht nur betonen. Die Preis-Leistung ist ja absolut spitzenmäßig. Ja.
Na gut, dann komme ich noch zu meinem Abschluss. Ich habe natürlich mit dem Alexander noch ein bisschen über das Thema Zukunft gesprochen. Und er hat dann sehr... prägenden Satz gesagt, nämlich den Stil verändern heißt für uns die Seele zu verkaufen, das machen wir nicht. Also stilistisch verändern wird sich nichts, weiterentwickeln, klar, immer auch verbessern und schauen, was noch geht, wie kann die Qualität noch mehr gepusht werden, aber es wird keine stilistische Kehrtwende geben, das ziehst du durch. Das ist ja oldschool und stolz drauf, könnte man vielleicht dazu sagen, finde ich aber super, weil das ist ein sehr, sehr klarer Weg, den die einfach durchziehen und sich dann nicht beirren lassen. Finde ich super sympathisch. Da wird nicht auf Trends aufgesprungen, genau. Sondern die machen in Ruhe ein Ding.
Dieses den Trends nachlaufen ist auch nicht sinnvoll.
Sowieso Blödsinn, genau. Sie machen das alles leise, aber dafür halt mit totaler Präzision. Mhm. Und was in Zukunft auch noch mehr die Challenge wird, ist natürlich das Thema Temperatur. Also dem gesagt, Klimawandel ist bei einer schon sehr stark spürbar. Es ist immer mehr die Überlegung, wie man mit dem Temperaturanstieg zurechtkommt. Mhm. Laubwände spielen da eine ganz große Rolle. Mhm. Zusätzlich ist in Endingen auch noch eine Hagelhochburg, also Hagelnetze sind bei einer ganz viel im Einsatz.
Zach.
Das hilft einer aber auch, weil es nochmal ein bisschen eine Reife verzögert.
Ah, ja.
Und dadurch sagt der Alexander, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, da gewinnen sie ein bisschen Zeit nochmal dazu. Und das größte Problem neben dem Thema Klima sind die Arbeitskräfte. Mhm. Also er hat gesagt, sie sind extrem schwer, Leute zu finden, sowohl für Leser als auch für die Laubarbeit. Brauchen halt bei beiden wirklich zusätzlich Kräfte, anders geht es nicht. Und aus dem Grund, sagt der Flächenvergrößern können sie nicht mehr, wenn sie wollen würden, weil einfach die Leute fehlen. Ja, und mit diesen doch ein bisschen zwiegespaltenen Zukunftsaussichten bin ich am Ende meiner Geschichte zum Weingut Reinhold und Cornelia Schneider aus Endingen am Kaiserstuhl angelangt.
Mhm.
Vielen Dank fürs Zuhören und danke nochmal an den lieben Gerd für die Weinempfehlung.
Ja, sehr gut. Auch danke an meinen Tippgeber oder meine Tippgeberin, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wer das jetzt genau war.
Aber wenn Sie schon melden und aufregen, ist das schon.
Sehr gerne. Schreibt es bitte nur einmal. Ich war nicht schnell genug, aber es war auf jeden Fall ein super Tipp. Danke euch sehr vielmals. Und Michi, danke dir für diese Folge und für wiederum einen Winzer, beziehungsweise vorher Winzer und Winzerin, die natürlich nicht am Schirm gehabt habe.
Nein, null.
Nicht zu erwarten war.
Also ich habe das super spannend gefunden, auch wie das, also mir ist das auch jetzt bei Lobenbergs, wo ich doch oft einmal einkaufe, nicht unterkommen. Also ich habe das noch nie irgendwo wirklich aktiv wahrgenommen gehabt, das Weingut, und habe dann halt so diese Winzer-Übers-Unterseiten quasi aufgemacht Und das sind halt schon einige Produkte da. Mhm. Und zuerst habe ich mir mal gedacht, okay, was ist das? Das kostet alles irgendwelche 10 Euro, 12 Euro. Also das ist schon irre, was du da am Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Weil mein erster Gedanke war halt so, okay, es schaut alles günstig aus, aber das sind alles keine Einstiegssachen. Ne?
Ja.
Also das ist echt ganz spannend, weil das erwartest doch ganz anders, vor allem wenn du halt in dieser Baden-Hipster-Bubble unterwegs bist und du denkst, naja gut, okay, passt. Die Sachen haben schon einen Preis.
Genau, wo du erstens einmal nichts kriegst und wenn du es kriegst, ist das dann doch eine andere preisliche Geschichte.
Das ist eine super Verfügbarkeit. Ah, dieses Abhof, das finde ich halt schon saugeil, dass du da Abhof einfach bis 12, 14 Sachen zurückkaufen kannst, weil sie einfach sagen, ja, denen leiden taugt das eh.
Es ist aber, also das kann ich mir auch bei den Weinen gut vorstellen, dass das super funktioniert.
Voll. Hm. Spannend ist halt, dass natürlich, ja gesagt, sie haben immer wieder das Thema, dass halt Leute zu einer kommen, die das dann nicht verstehen, weil sie dann halt die Listen hergeben und so und dann sagen die Leute so, ja, das ist ja ein uralter Wein, sie wollen was Neues haben. So,
sie sind
halt bei 2020 ist halt jetzt gerade das Aktuellste. Also, nein, das geht überhaupt nicht, sie wollen da was einkaufen.
2023, was soll das?
Ja, genau. Und er hat gesagt, sie haben letztens haben sie erst das Thema gehabt, dass halt wer für die Tochter, die andere Weine gern trinkt, was kaufen wollte. Mhm. Und dann halt ganz schockiert waren, dass das alles so alter Wein ist. Und dann haben sie irgendwie die Tochter angegriffen und die hat halt dann gesagt, ja, keine Ahnung, sie hat da gar nicht drauf geschaut, dass sie trinkt nicht absichtlich gereifte Weine, sondern sie hat das halt
einfach. Sie mag es einfach, ja, super. Genau. Tja.
Also hat schon ein bisschen Erklärungsbedarf immer das Thema natürlich, weil es hat schon eine Diskrepanz zwischen Leuten, die sich nicht intensiver mit Wein beschäftigen, da hast du es halt nicht so am Schirm, wie das reift. Ne?
Manchmal musst du es einem einfach beibringen.
Voll. Ist so. Das machen sie, glaube ich, sehr, sehr brav. Ja. Die erziehen gerne ihre Leute schon.
Sehr gut. Na gut, Michi, danke fürs Zuhören und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Gerne die gleichen Weintipps von unterschiedlichen Menschen an uns, das ist gar kein Problem.
Das ist super.
Dann wissen wir es nicht. Aber wir wollen die Überraschung auf jeden Fall haben. Das heißt, immer an eine oder einen von uns zwei im Normalfall. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.